Jesus, wir danken dir dafür, dass du dich uns nahst und dass wir was von deiner Gegenwart spüren dürfen. Wenn unser Herz anfängt zu singen, du bist heilig, dann bedeutet das, du stehst über allem. Und trotzdem nennst du dich unseren Freund. Wenn wir in der Gegenwart Gottes stehen, war mir diese Szene von dem verlorenen Sohn so klar vor Augen. Er kommt nach Hause, er weiß, dass er versagt hat. Und er sagt, Vater, ich bin es gar nicht wert, in deine Gegenwart zu kommen. Und ehrlicherweise bin ich es auch nicht wert, deinen Sohn zu heißen, sondern eigentlich wäre ich am besten einer deiner Diener. Und der Vater sagt zu ihm, hey, Diener habe ich schon genug. Was ich will, sind Söhne und Töchter. Kinder, die ich beschenken kann mit meiner Liebe. Und wenn du heute Morgen kommst und dich ähnlich empfindest und sagst, Gott, ich habe ja nichts zu bieten, dann sagt Gott dir, das ist genau die richtige Haltung, weil ich bin gekommen, um dich zu beschenken. Gott hat Milliarden von Engeln, die ihm dienen. Er braucht dich nicht. Aber wonach er sich sehnt, sind Kinder, Söhne und Töchter, die sich lieben lassen. Heute Morgen ist Gott mit seiner Liebe da, um dich zu lieben. Und er wird sich so freuen, wenn du das zulässt. Amen. Ja. Euch vielen Dank. Einen wunderschönen guten Morgen. Der Urlaub geht zu Ende und langsam kommt die Gemeinde wieder zusammen. Und wir führen unsere Predigtserie fort. Für einige, die es noch im Kopf haben, Bad Boys heißt unsere Serie, böse Jungs. Der Gedanke, der dahinter steckt, ist, dass wir glauben, mein Vater hat das mal zu mir gesagt, er hat zu mir gesagt, Junge, man kann sogar von den Dummen was lernen. Ich weiß nicht, ob er mich da im Speziellen gemeint hat, als er das gesagt hat, aber die Erkenntnis ist tatsächlich die, dass wir durch Fehlverhalten anderer Leute eine Menge lernen können. Und es bewahrt uns manchmal davor, die Fehler selber machen zu müssen. Obwohl ich ehrlich gestehe, ich habe oft die Fehler anderer gesehen und sie trotzdem selber gemacht. Also das alleine, das Anschauen hilft noch nicht. Es muss tatsächlich auch eine Verinnerlichung und eine Vertiefung in uns selber stattfinden, damit wir was lernen wollen. Und selbst dann, wenn wir was erkannt haben und es lernen, sagt das auch noch nicht so richtig viel über unser Leben, sondern der Punkt muss sein, wir versuchen es tatsächlich anders zu machen. Das, was du mir sagst, um mich zu belehren, lehrt mich nur dann, wenn du es auch lebst. Stimmt's? Und ich merke, das ist die Herausforderung für mein eigenes Leben. Meinen Kindern habe ich so unglaublich viele schlaue Weisheiten erklärt. Sie haben am Ende genau das gemacht, was sie bei mir gesehen haben. Und Gott wünscht sich, dass wir tatsächlich sein Beispiel folgen. So, mein Thema, das, was mich berührt hat, war, wo könnte ich am meisten lernen und was würde mich tatsächlich nach vorne bringen? Und ich habe mir gedacht, ich suche mir die aus, die es richtig übel gemacht haben. Und vielleicht das Größte und das Schlimmste, moralisch Verwerflichste, was wir kennen, ist, wenn Menschen uns verraten. Ich habe ein bisschen zurückgedacht und ich habe mich an einen guten Schulfreund erinnert. Ich glaube, ich war so 12, 13 und ich hatte die Dame meines Lebens gefunden, dachte ich damals wenigstens. Und ich habe sie ihm erzählt. Und 14 Tage später ist er mit ihr losgezogen. Und ich sag euch, das hat meinen Charakter gefördert. Zuerst habe ich ihm aufs Maul geschlagen, aber danach hat es meinen Charakter wirklich gefördert. Manche Dinge, die machen wir in unserem Leben nicht besonders klug und auch nicht besonders richtig. Und Verrat ist das, was uns Menschen begleitet. Menschen, die uns verraten und Leute, die wir verraten. Und Shakespeare hat eine historische Figur gesucht, aus der hat er dann ein ganzes Stück gemacht. Und tatsächlich 44 vor Christus soll die Szene ungefähr so abgelaufen sein. Gaius Julius Caesar, damals der Imperator des Römischen Reiches, zum Diktator von Rom gekürt worden, also der mit allumfassender, unumschränkter Machtfülle. Er war zu Hause, sie hatten eigentlich eine Senatssitzung. Es ging ihm nicht gut, seine Frau riet ihm auch zu Hause zu bleiben, aber sein bester Mann, sein Gefährte, er würde wahrscheinlich sagen sein Vertrauter, Brutus kam und sagte, nein, im Pompeji-Theater ist der Senat versammelt, die warten auf dich, wir können die Sitzung nicht ohne dich machen, komm doch bitte. Und er begleitete ihn und tatsächlich, sie kamen in dieses Theater, der Senat war versammelt und als sich Julius Caesar setzte, so sagt die Geschichte, umringten ihn einige Senatoren, zogen ihr Messer, unter anderem auch Brutus, und erstachen den Diktator. Und da soll der wichtige Satz gesagt worden sein, auch du, mein Sohn Brutus. Alle, die mal Asterix und Obelix gelesen haben, kennen das sowieso. Die Allgemeinbildung gibt uns tatsächlich vor, dass dieser Satz so gesagt worden sein soll. Was war der Punkt? Die Leute, die wir am engsten und am dichtesten an uns ranlassen, sind die, die uns am meisten verletzen können. Stimmt. Und wir kennen das. Wenn uns Freunde verraten. Ich habe mir oft überlegt, wie muss es Lady Di gegangen sein, als sie entdeckte, dass der Traumprinz ihres Lebens eigentlich schon immer eine andere hatte. Und eigentlich war das nur Fake. Weil die Beziehung war vor ihr und nach ihr immer da. Eigentlich war das nur eine Lüge. Verraten und verkauft. Nur um irgendwie nach vorne gezeigt werden zu können oder wem auch immer einen Gefallen tun zu müssen. Aber am Ende zu wissen, ey, da liebt mich keiner, sondern im Gegenteil, die haben nur ein einziges Ziel, mich platt zu machen. Die haben sich mein Vertrauen erschlichen, um mich am Ende ans Messer zu liefern. Was für eine brutale Geschichte. In unserer deutschen Geschichte gibt es auch so einen Verratsmoment. Es war in der Zeit Ende der 70er, als die RAF, Rote Armee-Fraktion, kam, um das Land zu befreien. Dort hat man den damaligen Direktor der Dresdner Bank, Jürgen Ponto, ermordet. Und der Punkt, wie er ermordet wurde, war der Hinterlistige. Nämlich seine Patentochter Susanne Albrecht hatte sich mit Christian Klar und diesen Leuten aus dieser Terrorszene befreundet. Und sie hatte eine Idee. Sie würde ihren Patenonkel besuchen. Sie würde einen Strauß Rosen mitbringen. Damit würde man an den Bewachern vorbeikommen. Und dann hätten sie die Chance, ihn tatsächlich zu packen. Und so war es dann auch. Stell dir das mal vor. Ein Mensch, den du aufgebaut hast, den du als kleines Baby schon kanntest, für den du Geschenke gebracht hast, den du bei der Einschulung begleitet hast, vielleicht bei der Kommunion oder Konfirmation, was auch immer. Und derselbe Mensch kommt mit einem Strauß Blumen vorbei, um dich zu verraten, dich ans Messer zu liefern, sodass man dich erschießen kann. Was musste in der Familie abgegangen sein, wenn sie über diese Art von Verrat nachgedacht haben? Die Ehefrau, die irgendwann feststellt, dass ihr Mann fremd geht. Die Kinder, die merken, dass dem Papa die Karriere viel wichtiger ist als sie selber. Verraten. Das macht was mit uns. Weil nichts verletzt uns mehr, als wenn unser Vertrauen, das wir in Menschen gesetzt haben, unsere Liebe verraten wird. Nichts zerstört eine Kirche mehr, als wenn der Pastor seine Kirche verrät. Ein Führer, sein Volk. Wir merken, da gehört so eine unglaubliche Skrupellosigkeit dazu, sich zuerst das Vertrauen zu erschleichen und dann im Nachhinein es gegen Menschen zu verwenden. Verrat ist treuloses Handeln. Und natürlich, die Bibel, weil sie von Menschengeschichten erzählt, ist sie voll von Verrat. Und es gibt den Prototypen des Verräters. Und es ist hochspannend, dass in unserer deutschen Kultur bis heute niemand sein Kind Judas nennen darf. Das ist verboten. Wenn du aufs Standesamt gehst und dein Kind eintragen lässt oder auf wo auch immer und du sagst, ich würde ihn gerne Judas nennen wollen, sagt der Beamte, dieser Name ist bei uns in Deutschland verboten. So dürfen sie ihr Kind nicht nennen. Bis heute, 2000 Jahre, ist dieser Schmerz immer noch da. Ist brutal, oder? Nichts verletzt dich mehr, als wenn Menschen dich verraten. Und jetzt stell dir vor, dass du für jemanden alles aufgibst, was du hast, sogar dein Leben gibst und diese Person hat nichts Besseres zu tun, als dich ans Messer zu liefern. Und das ist die Geschichte von Petrus. Und das ist mein Fall, der in der Bibel tatsächlich bis in die kleinste Kleinigkeit hinein genau geschildert wird. Versagen in seiner brutalsten Form. Dieser Petrus, der von Jesus groß gemacht wird, der an der Seite Jesu immer wieder als der Erste erwähnt wird, der sein engster Freund war, der mit ihm Freud und Leid geteilt hat, für den Jesus der Retter war, der Befreier, der ihn mal aus dem Wasser rausholt, als er im Untergehen ist. Dieser Jesus, der alles in ihn investiert, der ihm sogar einen neuen Namen gibt und sagt, hey, Simon war dein normaler Name, das war dein Rufname. Simon, der Sohn von Johannes aus Bethsaida, dieser Fischer, dieser Mann, den niemand wirklich ernst nahm, weil er oft schneller redete, wie er denken konnte. Und Jesus macht ihn groß. Und dieser Bursche hat nichts Besseres zu tun, als es mal drauf ankommt, Jesus zu verraten. Vielleicht so wie du. Wenn es drauf angekommen ist, warst du nicht da. Wenn es darum ging, wirklich für Jesus Stellung zu beziehen, hast du dich feige zurückgezogen. Wenn es darum ging, wirklich für Jesus zu leben, nach den Werten und den Worten Gottes zu leben, hast du ihn schlicht verraten. Vielleicht hast du deine Gemeinde verraten, als sie dich gebraucht haben, warst du nicht da, weil du dir viel wichtiger warst wie den anderen. Vielleicht hast du deinen Ehemann verraten, als er dich gebraucht hat, warst du nicht da oder deine Frau. Und irgendwie müssen wir mit diesem Verrat klarkommen. Für uns selber, aber auch die anderen. Und die Frage, die dahinter steht, ist: Gott, wie gehst du mit Verrätern um? Leuten, die es besser gewusst haben und gegen ihr besseres Wissen gehandelt haben, aus was für Motivationsgründen auch immer. Und um der ganzen Entwicklung eine Krone aufzusetzen, kommt die biblische Geschichte so weit, dass Jesus den Verrat sogar ankündigt. Auf Deutsch dem Verräter eine Warnung gibt und sagt, ey, das kommt auf dich zu, wappne dich irgendwie. Die biblische Geschichte in Lukas 21 überliefert uns das folgendermaßen. Jesus sprach zu Petrus, Simon, Simon, siehe, der Teufel hat begehrt, dich zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dich dereinst bekehrst, stärke deine Brüder. Petrus aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Jesus sagte, Petrus, ich sag dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du mich dreimal verraten hast. Jesus sagt ihm sogar noch, was kommt. Und Petrus ist so von sich überzeugt. Der Stolz ist derartig aufgebläht, dass er sich ganz sicher ist. Also die ganzen anderen Flachpfeifen, da diese anderen Jünger. Keine Ahnung, warum die überhaupt da sind. Hör mal, der Einzige, der wirklich zählt, bin ich. Bin ja nicht stolz, aber ich bin trotzdem der Beste, was soll ich machen? Wir sehen den richtig vor uns, diesen Mann. Herr, solltest du ins Gefängnis gehen? Ich sorge schon dafür, dass du den besten Platz kriegst. Und wenn sie dich umbringen, ich stehe neben dir, ich halte dein Händchen, mach dir keine Sorgen. Und man denkt sich, ey, mein Freund, was ist los mit dir? Und Jesus sagt, im Leben jedes Menschen, in deinem Leben, in meinem Leben, überall kommt eine Phase, wo der Teufel, wie immer du das für dich werten willst, dieses Wort, wo es Herausforderungen geben wird, die rausbringen, was wirklich an Substanz in dir steckt. Jeder von uns durchlebt und durchläuft Situationen, wo du plötzlich an den Punkt kommst, wo klar wird, was ist tatsächlich in dir drinne, was ist wirklich Substanz, was ist wirklich Glaubensleben, was ist wirklich Jesus-Nachfolge und was sind nur Sprüche. Jesus sagt ihm, hey, der Teufel wird dich sieben. Das ist ein großes Sieb, wie den Weizen. Das ist genauso engmaschig, dass der Weizen, das Gute fällt durch und der Schrott bleibt obendrauf, den man dann entsorgen kann. Und jeder von uns erlebt so eine Phase und Jesus sagt, wenn du die erlebst, mein lieber Freund, dann wirst du versagen. Und jetzt kommt der Gedanke, den ich nicht mehr losbekommen habe. Jesus sagt ihm, du wirst mich verraten. Das ist für mich überhaupt gar kein Thema. Ich kenne dich. Aber ich liebe dich trotzdem. Das ist das, was dahinter steckt. Ich höre deshalb trotzdem nicht auf, für dich zu beten, weil ich daran glaube, dass du eine Berufung, weil ich glaube, du hast eine von Gott gegebene Bestimmung, weil ich glaube, steckt in dir so viel mehr drin. Und deshalb, wenn du dann wieder zu mir umkehren wirst, dann werde ich auf dich warten und ich werde dich zu einem Segen machen und du wirst eine Ermutigung für alle anderen. Weiß nicht genau, wann du das letzte Mal zu Leuten gesagt hast, die dich richtig in die Pfanne gehauen haben. Oder was war so dein inneres Empfinden? Nach dem Motto, mein Freund, wenn du demnächst um die Tür kommst, ja, ich stehe dahinter. Und ich habe den größten Baseballschläger besorgt, den es gibt. Und wenn du noch nie aufs Hirn gekriegt hast, aber diesmal für alt und für neu, für alle Zeiten, wo wir es verpasst haben. Das ist so menschlich, stimmt's? Der hat mich betrogen. Dann soll er wenigstens auch bluten. Und wir kennen das. Menschlich ist das so nachvollziehbar, stimmt's? Als ich dich am meisten gebraucht habe, warst du nicht da. Solltest du noch mal in die Situation kommen, dass du von mir was willst, mein lieber Freund. Ey, für dich ziehe ich extra den Telefonstecker. Wir kennen das. Und Jesus kommt und sagt zu ihm, ich weiß, dass du mich verraten wirst und ich höre nicht auf, für dich zu beten. Und ich höre nicht auf, an dich zu glauben. Und ich höre nicht auf, dich zu lieben. Und ich höre nicht auf, meine Vergebung für dich bereitzulegen. Und ich höre nicht auf. Und ich glaube daran, du wirst den Weg finden. Und dann glaube ich, dass du einer der größten Ermutiger der Geschichte werden wirst. Wow. Die Wahrheit ist, dass wir manchmal an uns selber nicht mehr glauben. Die Wahrheit ist, dass wir uns das nicht vorstellen können, dass Gott uns tatsächlich so sieht und uns vergibt, weil wir uns selber nicht vergeben. Weil unser Stolz so unglaublich groß ist, dass wir uns das gar nicht eingestehen. Ey, wie konnte ich nur? Da gibt es einen zweiten, der hat Jesus auch verraten, stimmt's? Judas ist in die Geschichte eingegangen. Und er kriegt die Kurve nicht, weil sein dickes Ego so groß ist. Er kann sich das nicht vorstellen, dass Gott ihm vergeben könnte und so bringt er sich lieber selber um, als um Vergebung zu beten. Hey, wie oft hast du dich an deinem eigenen Stolz verschluckt und konntest die Gnade Gottes nicht annehmen, obwohl Gott mit seiner Vergebung auf dich gewartet hat. Und es passiert tatsächlich, was Jesus ihm prophezeit hat. In Matthäus 26 lesen wir, Petrus aber saß im Hof. Da trat eine Magd zu ihm und sprach, du warst doch auch mit dem Jesus aus Galiläa. Er leugnete aber vor ihnen allen und sprach, ich weiß gar nicht, was du redest. Als er aber hinausging in die Torhalle, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren, dieser war auch mit diesem Jesus von Nazareth. Und er leugnete abermals und schwor dazu, ich kenne den Mann gar nicht. Nach einer kleinen Weile traten hinzu, die da standen und sprachen zu Petrus, wahrhaftig, du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich. Da fing Petrus an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen gar nicht. Und sofort krähte der Hahn. Da dachte Petrus an das Wort, das Jesus ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Was mich an diesem Text so berührt, ist, dass Jesus zu ihm sagt: Ich weiß, du verrätst mich. Und Jesus gibt ihm nicht den Rat: Geh in dein Haus, sperr dich selber in deinem Zimmer ein, wirf den Schlüssel aus dem Fenster, schütz dich vor dir selber. Dann passiert wenigstens nichts. Nein, sagt Jesus nicht. Jesus sagt zu ihm: Ich weiß, du wirst mich verraten. Und ich weiß auch, dass das dein Herz und dein Ich zerbrechen wird. Und das ist gut so. Gott bewahrt uns nicht davor, Fehler zu machen. Warum nicht? Es gibt Leute, die hauen ihre Ehe in die Tonne. Und nachher kommen sie und sagen: Gott, wieso hast du mich nicht bewahrt davor? Weil, wisst ihr, ihr Lieben, manche Dinge lernen wir nur durch Fehler machen. Und wir haben freien Willen, stimmt's? Ich habe das immer mit meinem Sohn erzählt, wie der Bursche mit dem Skateboard fahren vorbeikam. Und ich habe ihm gesagt: Mach das nicht, Marcel, du kannst das gar nicht. Und er ist zur Opa gegangen, Opa hat ihm tatsächlich eins gekauft. Und er fuhr bei der Raiffeisengenossenschaft diese Rampe runter und brach sich tatsächlich das Bein. Und ich nehme ihn und wir fahren ins Krankenhaus und er sitzt neben mir und jammert. Und plötzlich guckt er mich an und sagt: Papa, wieso hast du mich nicht gewarnt? Ich sage: Sohn, ich habe es dir sogar verboten. Ja, sagt er, du hättest mich schlimmer warnen müssen. Kennst du das? Du weißt genau, dass es blöd ist und du machst es trotzdem. Und am Ende hat der liebe Gott Schuld. Nee, Leute, so läuft das nicht. Sondern tatsächlich weiß Jesus um unser Herz. Und tatsächlich müssen wir selber an den Punkt kommen, wo wir uns vor uns selber ekeln. Wo wir sagen: Gott, dieses elende, stolze Ich, ich habe es so satt, ich leide an mir, Herr, veränder mich. Und das ist der Punkt, an den wir kommen müssen. Wo Gott anfangen kann, mit deiner Erlaubnis dich in sein Bild zu verwandeln. Und diese Verwandlung lassen wir nicht zu, wenn wir stark sind, stimmt? Nee! Dann brauche ich niemanden, dann mache ich sowieso, wie ich das will. An meinem Willen wird die Welt genesen, ja? Oh Mann, oh Mann. Und dann kommen die Momente, wo unser Stolz stirbt. Und das ist so gut, wenn der stirbt, weil dann kann alles andere leben. Mich hat diese Geschichte so tief berührt. Sie wird erzählt über Tom Watson, das ist der Chef von IBM gewesen. Wahrscheinlich damals der höchst dotierteste Konzern überhaupt weltweit. Und es gab einen jungen Mann, in den er all seine Hoffnung gesetzt hatte. Das war für ihn der potenzielle Nachfolger. Den hatte er gefördert. Und so, um sein Vertrauen auszudrücken, hat er ihm einen 10 Millionen Dollar Job gegeben. Ein Deal, den er machen sollte, ein Geschäft. Wenn er das durchbringen würde, dann hätte er die Achtung aller Leute im Geschäft und dann könnte man ihn tatsächlich in die nächste Stufe einführen. Und der junge Mann hatte das Geschäft gegen die Wand gefahren. 10 Millionen Dollar einfach versenkt. Und natürlich, er sollte zum Chef kommen und der junge Mann war nicht dumm, er hatte nachgedacht und wusste, wenn der Chef mich zu einem persönlichen Gespräch einlädt, ist alles rum. Und er hatte die Kündigung schon geschrieben und er kam rein und legte die Kündigung, bevor er irgendwas sagte, auf den Tisch. Tom Watson überflog sie kurz, schaute den Jungen an und dann brüllte er so laut er konnte: Sind Sie nicht ganz bei Trost? Ich habe in Ihre Ausbildung gerade 10 Millionen Dollar investiert. Glauben Sie, solche Leute schmeiße ich raus? Und ich dachte, was für ein Gedanke. Wusstest du, dass Gott das Leben seines Sohnes Jesus in dich investiert hat? Dass Jesus sein Blut für dich vergossen hat? Es gibt keine höhere Investition. Glaubst du, dass Gott dich rausschmeißen würde? Dazu hat er viel zu viel bezahlt. Denk über dein Leben nach. Du bist so unglaublich kostbar. Wieso sollte Gott dich rausschmeißen? Leute, unsere Sünde und unsere Fehler sind nicht unser Problem. Das war auch für Jesus nie das Problem. Sünder waren nie das Problem für Jesus, nie. Aber dann, wenn wir keine Vergebung und wenn wir keine Gnade annehmen, das ist die Katastrophe. Wenn wir an unserem eigenen Schrott schier ersticken, das ist die Katastrophe. Wenn wir nicht begreifen, dass Liebe Gottes gekommen ist, um uns zu verändern, das ist die Not. Dass du versagst, ist nicht die Not. Mach dir keine Sorgen, der Herr kennt dich besser wie du dich selber. Die Bibel sagt, dass er uns geliebt hat, als wir noch Sünder waren. So, du schockst ihn nicht, wenn du vorbeikommst und sagst, oh Herr, ich habe gesündigt. Und der Herr sagt, ja, wusste ich. Und wir denken, oh Mist. Und er sagt, hey, bleib locker. Ich kenne dich. Stimmt's? Das ist wie wenn du zu deinen Kindern kommst und sagst, Schatz, tut mir leid, dass Papa sich aufgeregt hat. Oh, Papa, ich kenne dich. Ja, yeah! Ist das so? Unsere Kinder fallen deswegen nicht vom Glauben ab. Gott fällt auch nicht vom Glauben ab, wenn du einen Fehler machst. Die Not ist, du fällst vom Glauben ab, wenn du nicht Vergebung holst. Das ist die Not, warum Judas sich aufhängte. Leute, wenn wir versagt haben, ist immer die entscheidende Frage, was sehen wir für einen Gott vor uns? Und die einen haben immer diesen strafenden Gott, bei dem man immer alles richtig machen muss und wehe, du machst einen Fehler, dann kommt die Keule. Du hast die falschen Gottesvorstellungen. Der Gott, den Jesus uns vorgeführt hat, ist der Gott, den er in dem Gleichnis erklärt mit dem verlorenen Sohn. Gott ist dieser Vater, der auf dich wartet. Der weiß, dass du versagt hast. Der weiß, dass du ihn verraten hast. Der weiß, dass du seine Liebe mit Füßen getreten hast. Und der trotzdem auf dich wartet, weil er weiß, dass nur seine vergebende Liebe dich heil machen kann. Das ist, warum Gott nicht aufhört, uns zu lieben. Das ist der Grund, warum Jesus ihm sagt, hey, wenn du dich dann bekehrst, dann stärk deine Leute. Weil immer dann, wenn unser Ich zerbrochen ist und die Liebe Jesu in uns sichtbar wird, werden wir zur größten Ermutigung für alle Leute um uns herum. Die größte Katastrophe sind diese unglaublich selbstgerechten Christen, die immer wissen, wie sie es richtig gemacht haben und wo immer die anderen alle falsch sind. Mit so Leuten kannst du nicht leben. Aber die, die Gnade empfangen haben, weil sie wissen, dass sie Sünder sind und die Liebe empfangen haben und durch Liebe heil geworden sind, das sind die größten Vertreter der Gnade Gottes. Ich habe mich gefragt, Petrus, wieso konntest du zum Verräter werden? Du hast so viel Wunder Gottes gesehen. Du hast so viel Berührung Jesu erlebt. Du hast so viel Zeit mit diesem unglaublich guten Gott verbracht. Wie konntest du ihn verraten? Das ist dieselbe Frage, die ich mir manchmal selber stelle. Wieso konntest du die Liebe Gottes verraten? Wieso konntest du in diese Sünde fallen? Wieso konntest du in diese Hartherzigkeit verfallen? Wieso konntest du so stolz sein? Wieso konntest du so unglaublich feige sein, obwohl du den Herrn kennst? Und ich habe was entdeckt bei Petrus, was ich auch bei mir entdecke. Petrus hatte zwei Namen. Und diese zwei Namen stehen für die beiden Wesensanteile, die wir haben. Sein natürlicher, normaler Name war Simon, der Fischer. Simon, der Aufbrausende. Simon, der immer vorne weg war. Und mit dem Denken immer ein bisschen später kam. Simon, der Muskelman, Superfischer. Das war sein natürlicher Lebenstrieb. Aber als er Jesus trifft, schaut Jesus ihn an und sagt, ich würde mir wünschen, mein Freund, für dich, dass du entdeckst, dass es noch eine ganz andere Lebenskomponente gibt. Ich würde mir wünschen, dass du entdeckst, was ich aus deinem Leben machen kann. Ich würde mir wünschen, dass du eine neue Identität entdeckst, nämlich diese Identität in meiner Liebe und in meiner Kraft. Und deshalb möchte ich dir gerne einen neuen Namen geben. Und dieser Name heißt Petros, der Fels. Der, auf den ich mich verlassen kann. Der, auf den die anderen sich draufstellen können und wissen, sie haben Fundament. Der, der für alle Zeiten derjenige ist, der Bewahrung und Sicherheit garantiert. Und jetzt ist es in der Bibel total spannend. Du wirst sehen, dass diese beiden Namensgebungen sehr gezielt von Jesus eingesetzt wurden. Immer, wenn Jesus ihn mit Simon anspricht, dann tadelt Jesus diese menschlich-natürliche Seite an ihm. Und wenn er ihn Petrus nennt, dann will er ihn in diese göttliche Dimension seiner eigentlichen Identität reinführen. Und du kannst das mal anschauen. Als Jesus ihm von dem Verrat sagt, nennt er ihn Simon. Simon, sogar doppelt den Namen. Und als sie im Garten Gethsemane sind und sie eigentlich für Jesus beten sollen und anstelle dessen schlafen, sagt Jesus im Markus-Evangelium, Simon, schläfst du? Kannst du nicht eine Stunde mit mir wachen? Und dann erleben wir Jesus, nachdem er auferstanden ist, und die Frauen erzählen das den Jüngern, die Jünger und Petrus darunter sagt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Er geht wieder in seinen alten Fischerberuf zurück und Jesus kommt ihn extra abzuholen. Und dann schaut er ihn an und dieses dreimalige Verraten wird aufgelöst, indem Jesus ihn dreimal fragt, hast du mich lieb? Und wer ein bisschen Griechisch kann, der weiß, dass in dieser Szene Jesus immer wieder von Agape, von dieser göttlichen Liebe spricht. Und er fragt ihn, Simon. Er sagt nicht Petrus, er sagt, Simon, hast du mich lieb? Und er antwortet und er sagt, Herr, du weißt alle Dinge. Und du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Aber er verwendet nicht Agape, die göttliche Liebe, sondern er redet von Phileo, dieser menschlichen Liebe. Petrus hatte was begriffen und er wusste, Gott, wenn ich mich selber angucke, dann sehe ich immer diesen menschlichen Petrus, den, der immer denkt, er muss alles alleine machen und das nicht hinkriegt, der immer eine große Klappe hat, um am Ende immer vor den Trümmern zu stehen, der eigentlich immer Angst hat, der eigentlich immer minderwertig ist, der sich immer nur vor den anderen aufblasen kann, aber weiß, dass er wie so ein Luftballon zischt, wenn irgendeiner reinsticht. Er, der an sich selber verzweifelt, sagt, Herr, ja, ich bin Simon und ich kenne diese Sündenmentalität in mir. Herr, wenn ich ehrlich bin, mehr ist da nicht. Und Jesus schaut ihn an und sagt, du wirst meine Schafe weiden, du wirst mein Petrus. Jesus hört nicht auf, ihm immer dasselbe zu erklären. Ich glaube an deine Petrus-Identität. Ich glaube an meine Liebe in dir. Ich glaube an meinen Geist in dir. Ich glaube an meine Kraft in dir. Ich glaube an meine Berufung in deinem Leben. Und Leute, wir kennen alle Apostelgeschichte. Und mit Mal kommt dieser Simon wie Phönix aus der Asche. Und Jesus hat ihn nie mehr Simon genannt. Was ist die Identität, die du leben willst? Du kannst eine Simon-Identität leben. Du kannst eine Sünden-Identität leben. Ja. Aber die macht dich nicht glücklich und die bringt dich auch nicht in die Berufung Gottes. Oder du entdeckst, wie Simon auch, mein Stolz muss sterben. Aber Herr, du hast eine größere Bestimmung für mein Leben. Und ich will lernen, die Petrus-Identität für mich zu entdecken. Und ich will lernen, mich von deiner Liebe verändern zu lassen. Und ich will lernen, dass du nicht aufhörst, an mich zu glauben. In Johannes 13, Vers 2, dort steht, und Jesus liebte sie bis zur Vollendung. Das begeistert mich, dass Gott von deiner und meiner Sünde nicht abgeschreckt ist. dass er von deinem und meinem Verrat nicht abgeschreckt ist, sondern dass er weiter an uns glaubt und dass er uns das zuspricht. Und Leute, wisst ihr, was die Hauptwaffe des Teufels ist? Dir deine Identität zu rauben. Als Jesus anfing, seinen Dienst zu beginnen, kam der Vater und hat gesagt, du bist mein geliebter Sohn. Und wisst ihr, was der Teufel probiert hat, um Jesus rauszuhauen? In der Wüste, was fragt er ihn immer? Wenn du der Sohn Gottes bist. Die Hauptangriffsfläche. Und als Jesus am Ende am Kreuz hängt, kommt der Teufel nochmal und sagt, ey, wenn du der Sohn Gottes bist. Er wusste, wenn Jesus weiß, wer er ist und wenn er in seiner gottgeschenkten Autorität und Identität lebt, dann gibt es nichts, was ihn raushauen kann, dann gibt es nichts, was ihn besiegen kann. Leute, das ist dasselbe bei uns. Wenn wir wissen, wer wir in Jesus sind und wenn wir in dieser von Gott geschenkten Identität bleiben, dann ist seine Kraft unsere Kraft, seine Liebe unsere Liebe, seine Vergebungsfähigkeit ist deine Vergebungsfähigkeit. Und dann merken wir plötzlich, kommt was Übernatürliches in unser Leben. Petrus entschied sich, lieber den Stolz sterben zu lassen und Vergebung zu holen. Und das änderte sein Leben. Und Gott lädt dich ein, du kannst dich entscheiden, ob du dich von seiner Liebe nicht verändern lassen willst. Ich schließe mit der Geschichte, die habe ich im Urlaub gelesen, Pastor Canfield. Er sitzt im Zug und neben ihm sitzt ein junger Mann und es stellt sich raus, dass dieser Mann ist für die Rehabilitationsprogramme für jugendliche Straftäter zuständig. Sie kommen ins Gespräch und der junge Mann erzählt ihm folgende Geschichte. Er kam gerade aus Washington, aus dem Stadtteil Columbia. Ein 14-jähriger Junge war in dieses Programm aufgenommen worden, weil er, um Gangmitglied, also so ein Straßenbandenmitglied zu werden, einen Jungen wahllos erschossen hatte. Das war die Mutprobe und er hatte sie bestanden, aber er kam ins Gefängnis, er kam vor den Richter und der Richter hat ihn für Jahre verknackt. Und in dieser Gerichtsverhandlung sitzt die Mutter des getöteten Jungen. Und als das Verfahren zu Ende ist, geht sie nach vorne, schaut diesem Jungen in die Augen und sagt, ich werde dich töten. Und dann geht sie. Nach einem halben Jahr sitzt der Junge im Knast, hat natürlich keine Angehörigen, die sich irgendwie um ihn kümmern, niemand, der irgendwas macht. Und nach einem halben Jahr kommt diese Mutter des ermordeten Jungen bei ihm vorbei, besucht ihn, bringt ihm ein paar Dollar mit, dass er sich ein paar Zigaretten kaufen kann und beginnt ihn regelmäßig 3 Jahre lang immer wieder zu besuchen, mit ihm zu reden, ihm irgendwas mitzubringen. Und als die Haftstrafe rum ist, kommt die Frage auf, wo soll er bleiben? Und das weiß er natürlich nicht. Und sie besorgt ihm einen Job. Und als er keine Unterkunft findet, gibt sie ihm in ihrem Haus ein leerstehendes Zimmer. Nach 8 Monaten sitzen sie beide am Armbrotstisch zusammen und sie schaut ihn an und sagt, erinnerst du dich, wie ich im Gerichtssaal zu dir gesagt habe, dass ich dich töten würde? Ja, antwortete der Junge. Ich habe das getan. Ich wollte um jeden Preis verhindern, dass der Junge, der meinen Sohn getötet hat, auf dieser Erde weiterlebt. Das ist der Grund, warum ich dich besuchte, dir den Job besorgte, dich bei mir wohnen ließ. Auf diese Weise konnte meine Liebe dich verändern und den alten Mörder gibt's nicht mehr. Und die Geschichte schließt damit, da mein Sohn nicht mehr da ist und sein Mörder auch nicht, möchte ich dich fragen, ob du hierbleiben willst. Ich habe genug Platz und wenn du einverstanden bist, würde ich dich gerne adoptieren. Und sie wurde die Mutter des Mörders ihres Sohnes. Wenn die Liebe einer Mutter Kraft hat, einen Mörder zu verändern, dann hat die Liebe Gottes genug Kraft, dein Herz zu verwandeln und aus einem Simon einen Petrus zu machen. Amen. Ich lade euch ein, mit mir aufzustehen. Ich habe den Vorteil, dass ich schon weiß, welches Lied das letzte ist. Und das heißt, sei nicht länger ein Sklave, Sei nicht länger ein Sklave deines Ichs, deines Stolzes, deines Versagens, deines Verrates. Sei nicht länger ein Sklave deiner Sünde, sondern lass dich von Jesus befreien. Bleib nicht bei deiner alten Identität, die dich so oft selber verraten hat, sondern lass dir vom Heiligen Geist das geben, was Jesus für dich erworben hat. Lass dich von dieser Liebe heil machen, um ein Träger dieser Liebe für andere zu werden. No longer slaves.